Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Nichts bleibt, wie es ist. Eigentlich beherbergt das Museum Accademia in Venedig die größte Sammlung venezianischer Renaissance-Kunst. Bis in den Oktober mischt sich jetzt auch Performance-Kunst von Marina Abramović darunter. Vermischen wollen sich auch die beiden Hollywood-Studio-Giganten Paramount und Warner Bros. Doch der Deal wird vorerst auf Eis gelegt. Und die Berliner gemeinnützige Waldsiedlung könnte auf die UNESCO-Welterbeliste hinzukommen, so zumindest die Hoffnung. Und wir beginnen mit einem Chor, der sich ebenfalls neu aufgestellt hat. Ein Ausschnitt aus Mendelssohns Chorsatz, denn er hat seinen Engeln befohlen, gesungen vom Winsbacher Knabenchor aus Mittelfranken. 1946 gegründet, liegen seine Aufgaben nicht nur in der Konzerttätigkeit, sondern auch in der Erfüllung liturgischer Aufgaben. Über viele Jahrhunderte hinweg durften Frauen und Mädchen nicht im Gottesdienst singen und auch in der Liturgie waren sie nicht vorgesehen. In Winsbach änderte sich das vor einem Jahr. Seitdem gibt es dort einen eigenen Mädchenchor. Im Aachener Domchor gibt es den schon länger, bei den Regensburger Domspatzen immerhin schon seit 2022, nun also auch in Winsbach.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
Claudia Jennings leitet den Winsbacher Chor dort seit Gründung. Wie beglückend ist es, diesen speziellen neuen Chor zu leiten?
Och, die Arbeit ist eine sehr schöne Arbeit. Wir haben jetzt 19 Mädchen in der ersten Besetzung in diesem Schuljahr gehabt. Durch die Musik haben wir schon viel erreicht. Sie entwickeln sich unglaublich schnell. Sie kommen mit großer Freude zur Probe, zu den Aufführungen und sagen auch, wie froh sie sind, dann die richtige Entscheidung getroffen zu haben, zu uns zu kommen.
Musikalisch liegt ja der Schwerpunkt auf geistlicher Musik in dem Repertoire. Nun ist es ja so, dass in der christlichen Kirchenmusik Europas Frauen und Mädchen über viele Jahrhunderte in zahlreichen Konfessionen nicht im Gottesdienst singen durften und auch keine liturgischen Rollen hatten. Für die hohen Sopran- und Altstimmen brauchte man deshalb eben Knaben vor dem Stimmbruch. Kann man sagen, Mädchen und Frauen wurden in der christlichen Kirche lange Zeit ausgeschlossen vom gemeinsamen Singen?
Ich glaube, das kann man tatsächlich sagen. Aber eine Sache ganz interessant zu Mädchen- und Frauenchöre, die wenige Menschen wissen. Die Mädchen- und Frauenchöre sind nicht erst ab der Romantik zu finden und für die wurde geschrieben, sondern schon in der Barock gab es in Venedig die Ospedali. Das waren dann Krankenhäuser und Waisenhäuser. Und in einer dieser Ospedalen waren tatsächlich nur Mädchen und Frauen. Und sie wurden musikalisch so gefördert, auch große Namen haben da gearbeitet, wie Vivaldi zum Beispiel. Sie haben großartige Werke für diese Mädchen- und Frauenchöre geschrieben. Die Mädchen wurden auch in Instrumenten ausgebildet, in der Stimme. Und sie haben auch viel, also hauptsächlich geistliche Musik tatsächlich aufgeführt, nicht in der Kirche. Aber immerhin.
Trotzdem hat es noch eine Weile gedauert, bis es ein richtiges Netzwerk Mädchenchöre gegeben hat. Ich glaube, deutschlandweit, in der Schweiz und in Österreich gibt es bislang 30 Ensembles. Das Netzwerk wurde erst 2015 gegründet. Warum hat das so lange gedauert? Vorher musste man ja trotz dieses Beispiels, das Sie nennen, viele Mädchen einschmuggeln regelrecht in Knabenchöre.
Ja, das kann ich auch nicht so genau beantworten. Ich frage mich immer, wenn man in Schulen geht zum Beispiel und Kinderchöre bildet, dann kommen massenweise Mädchen. Da sind eher die Jungs die Ausnahme. Vielleicht ist das die Antwort, warum es jetzt immer mehr Mädchenchöre gibt, weil die Mädchen großes Interesse haben an das Singen und auch Leistung einbringen.
Ja, und sie kommen nicht in den Stimmbruch. Das ist doch ein großer Vorteil. Können die Knabenchöre da jetzt so ein bisschen Konkurrenz bekommen? Auch bei Ihnen? Fürchten Sie die?
Nein, also die Mädchen kommen schon in einen Stimmwechsel, aber der ist tatsächlich nicht so ausgeprägt und nicht so einschneidend wie bei den Jungs. Die Jungs pausieren in den Knabenchören tatsächlich eine Weile. Die Mädchen müssen in der Regel nicht pausieren. Aber auch, weil wir so anders, so unterschiedlich arbeiten, auch der Klangideal von einem Knabenchor ist so viel anders als der Klangideal eines Mädchenchores, dass wir keine Konkurrenz fürchten.
Wie sieht das Ideal denn jeweils aus? Worin unterscheidet sich das?
Bei den Knabenchören ist der Klang sehr brillant, sehr geradeaus, vor allem in den unmutierten Knabenstimmen, Sopran und Alt. Und bei den Mädchen- und Frauenchören ist diese Weite, diese Wärme, auch in der Mischung von unmutierten Mädchenstimmen und mutierten Frauenstimmen, dann ergibt einen eher dunkleren, warmen, weiten Klang.
War das der Grund, dass es zu dem Entschluss kam, einen Winsbacher Mädchenchor zu gründen? Oder gab es vielleicht auch so die Motivation, Mädchen mehr teilhaben zu lassen am gemeinschaftlichen Singen?
Ich glaube, es war wirklich der Wunsch, der schon von vielen war, dass die Mädchen auch die Chance haben, diese Ausbildung zu bekommen. Unabhängig davon, ob sie später tatsächlich mit Musik arbeiten werden. Aber das Leben in einem Chor oder das Wachsen in einem Chor bringt so viele Vorteile. Und lange Jahre, jetzt 80 Jahre, durften nur Jungs diese Vorteile genießen, diese Ausbildung genießen. Und viele Mädchen, auch viele Frauen, die ich heute treffe, sagen, ach Mensch, ich habe mich damals so gewünscht, mir damals so gewünscht, dass ich auch in so einen Chor eintreten dürfte. Und damals gab es nur das für die Jungs. Die Mädchen singen auch gern, die Mädchen möchten auch auf hohem Niveau singen und sie haben es auch verdient, so eine tolle Ausbildung zu bekommen.
Ja, nun befinden sich Mädchen in dem Alter so zwischen 9 und 12 in keiner leichten Entwicklungs- und Reifephase. Da ist ja auch viel von Konkurrenzdenken nach wie vor mit im Spiel. Steht das dieser Sehnsucht nach Gemeinschaftlichkeit, die Sie ja auch gerade so ein bisschen erwähnt haben, steht ja das im Wege?
Nein. Ich glaube, also bei uns, dadurch, dass die Mädchen komplett neu sind und eine kleine Gruppe sind, ist alles ein bisschen, wir haben eine Anfangsphase und müssen uns dran gewöhnen. Aber sie unterstützen sich, sie sind eine starke Gemeinschaft geworden, weil sie nur 19 sind und die Jungs viel mehr sind. Sie vernetzen sich aber auch gut mit den Jungs, sie haben sich gut integriert. Und ob die Konkurrenz haben, glaube ich nicht.
Welche Rolle spielt es denn, dass die Mitglieder ihres Knabenchors und eben auch des Mädchenchors in einem Internat untergebracht sind? Soll das für noch mehr Zusammenhalt sorgen, auch im alltäglichen Leben?
Ja, also dadurch, dass Winsbach eine kleine Stadt weit weg, dann müssen die Mehrheit der Kinder im Internat wohnen. Und ja, das ist der Vorteil. Die Gruppen sind gut eingespielt. Sie erleben vieles gemeinsam. Es ist nicht nur das bloße Zusammenwohnen, sondern auch zusammen erleben. Der Campus ist schön. Sie spielen den ganzen Tag und dann kommen sie zur Probe. Und ich glaube, dass das trägt auch dazu bei, dass die Kinder einander vertrauen, einander gut kennen, dass sie wissen, ich kann mich auf die anderen verlassen. Und das zeigt sich auch in der Musik.
Sie selbst haben einen Master in Kinder- und Jugendchorleitung sowie in Dirigieren, sind gebürtige Brasilianerin, haben, bevor Sie nach Nürnberg umgezogen sind, 12 Jahre in Berlin gelebt. Welche Rolle spielen Chöre in Ihrer brasilianischen Heimat? Gibt es da kulturelle Unterschiede?
Also ich habe immer in Kinderchöre gesungen, aber in Brasilien war es damals Musik nicht ein Schulfach. Und dadurch hat die große Mehrheit der Bevölkerung das Singen nicht in der Schule gelernt. Die Menschen, die die Kirche besucht haben, haben dort gesungen. Und die Menschen, die mehr Geld hatten und dann privat in der musikalischen Bildung investieren könnten, sie hatten diese Chancen. Und so ist es bis heute, dass Chorsingen in Brasilien nicht so weit verbreitet wie hier in Deutschland.
Sehen Sie da eine gewisse Parallele zu Deutschland? Nämlich es gibt ja tatsächlich einen Nachwuchsmangel, was die musikalische Förderung anbetrifft. Gerade in Schulen ist es ja der Musikunterricht, der sehr häufig ausfällt. Das ist das, was Sie aus Brasilien beschreiben, oder?
Ja, ich fürchte tatsächlich, dass die Entwicklung in Deutschland so ein bisschen das Gegenteil, ne? Von einer tollen Chorkultur wird es zu weniger. Und ich finde immer lustig, ich werde immer gefragt, warum sind Sie denn nach Deutschland, ausgerechnet nach Deutschland gekommen? Und ich sage immer, na ja, Deutschland ist Land der Musik, Land der Chöre. Und dann gucken mich an, ach echt? Ach, das wusste ich nicht. Selbst die Deutschen wussten das nicht. Und leider lerne ich immer mehr Menschen, junge Menschen kennen, die sagen, nö, in der Schule habe ich nie gesungen. Nein, ich habe im Chor noch nicht gesungen. Und das finde ich sehr schade. Ich habe wirklich Angst, dass diese Tradition dann kleiner wird.
Das Verhältnis zwischen Ihnen und Chor, das ist ja immer eine ganz spezielle Konstellation. Also eine einzelne Person steht da einer Gruppe gegenüber und versucht, die zu lenken. Das ist mit Kindern vielleicht noch ein bisschen aufregender als mit Erwachsenen. Fühlen Sie sich da manchmal allein oder überwiegt das Gefühl, gemeinsam etwas zu produzieren?
Das ist tatsächlich das gemeinsam arbeiten. Und ich sage den Mädchen immer, in den Proben bin ich ganz aktiv. Ich singe vor, ich sage, wie sie singen sollen und ich zeige und so. Im Konzert kann ich das alles nicht machen. Im Konzert darf ich wirklich nur mit den Händen zeigen. Und da übertrage ich sozusagen meine Verantwortung an sie. Dann sind sie für den Klang, für die Musik verantwortlich. Ich kann machen, was ich will. Ich kann nur mit den Händen kommunizieren. Da gibt es auch eine starke Identifikation, auch weil ich eine Frau bin und eine hohe Stimme habe. Und das ist auch ein guter Wechsel. Ich animiere sie, immer besser zu singen. Und sie spiegeln das zurück. Sie zeigen, mit wie viel Freude sie dastehen und singen. Und das ist für beide Seiten sehr gewinnbringend.
Über das Glück, Mitglied im Chor zu sein, sprach ich mit der Leiterin des Winsbacher Mädchenchores, Claudia Jennings. Die 1946 in Belgrad geborene Marina Abramovic singt gelegentlich zu ihren Aufführungen zwar auch, nicht im Chor, sondern Solo-Partisanenlieder. Bekannt geworden aber ist sie für ihre Performances und damit verbundenen legendären Auftritte. In Venedig sind ihre Arbeiten jetzt erstmals im Dialog mit den alten Meistern der Renaissance in der Accademia zu sehen. Dazu neue, erstmals gezeigte Objekte für ihre Ausstellung Transforming Energy. Abramovic, die unter der kommunistischen Diktatur Titos aufwuchs, hat eine besondere Beziehung zu Venedig. 1997 erhielt sie auf der Kunstbiennale als erste Frau den Goldenen Löwen, den Hauptpreis der Biennale. Nun also mischt sich ihre Kunst unter die Werke. Maxi Bröcking hat sich die Ausstellung für uns angesehen und mit dem Kurator Che Batel gesprochen.
Am Eingang der Accademia bilden sich regelmäßig lange Schlangen bis auf den Vorplatz. Über dem Eingang hängt ein Porträt von Marina Abramovic, der Ausnahmekünstlerin der Performancekunst, die auch mit 80 Jahren noch neue, provozierende Werke schafft. Vorbei an den großen, aus dem Dunkel leuchtenden Renaissancebildern kommt man zu ihrer Pietà von 1983. Es ist ein Selbstporträt mit Ulay, ihrem langjährigen, mittlerweile verstorbenen Partner. Er liegt auf ihrem Schoß, auf dem blutroten Stoff ihres Kleides, die Augen geschlossen. Direkt gegenüber hängt die berühmte Pietà von Tizian aus dem Jahr 1576. Marina Abramovic thematisiert in ihren Arbeiten die großen Renaissance-Themen von Leid, Transzendenz und Erlösung. Auch bei ihr wird der menschliche Körper zum Ort von Schmerz und Wiedergeburt. Kurator Che Batel erklärt.
She was holding on to Ulay exactly like in the
Sie hielt Ulay genauso im Arm wie die Jungfrau Maria den gekreuzigten Jesus in der Bibel, in einer 12 Minuten langen Performance. In ihren Augen sind Trauer und Leid deutlich zu erkennen. Alles in allem empfindet Marina daher tiefe Demut und ist sehr bewegt von dieser Ausstellung, die sie als eine der bedeutendsten ihrer gesamten Laufbahn erachtet. Wie kam es dazu, dass in der Accademia jetzt zum ersten Mal das Werk einer zeitgenössischen Künstlerin gezeigt wird? Menschen in solchen Institutionen können sich eine zeitgenössische Künstlerin wie Marina Abramovic kaum vorstellen. Es geht ja bei ihr nicht um Malerei oder Bildhauerei, sondern um Konzeptkunst. Insofern rechne ich es dem Direktor hoch an, dass er offen für dieses Projekt war. Die Einzelausstellung Transforming Energy von Marina Abramovic beginnt in einem abgetrennten Bereich der Accademia. Hier sind Objekte mit verschiedenen Gesteinen und Kristallen zu sehen. Das Publikum ist aufgefordert, diese Objekte mit dem eigenen Körper zu berühren. Man kann sich etwa mit der Stirn gegen verschiedene Kristalle lehnen. Es gibt lange, weiche Pferdeschweife, von denen man sich streicheln lassen kann. So werden die Besucherinnen und Besucher selbst zu einem Teil der Ausstellung. Einige der Arbeiten sind neu, wie etwa Ruheliegen, die von dem langsamen, gleichmäßigen Ticken eines Metronoms begleitet werden. Sie sind eine Fortsetzung ihrer Transitory Objects. Der Ursprung dieser Objekte liegt in der berühmten Performance von Marina Abramovic »The Lovers, The Great Wall Walk«. Sie und ihr Partner Ulay liefen 1988 aus verschiedenen Richtungen auf der chinesischen Mauer aufeinander zu. Die Wiederbegegnung nach 90 Tagen markierte gleichzeitig das rituelle Ende ihrer 12-jährigen Liebes- und Künstlerbeziehung. Danach wollte Marina Abramović etwas entwickeln, das bei den Betrachtenden ein ähnliches Gefühl der geistigen und körperlichen Veränderung hervorruft. Für Kurator Shai Batel ist vor allem diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper bei Marina Abramović die Verbindung zur Kunst der Renaissance. Sie zeigt die langjährige Auseinandersetzung der Künstlerin mit den Themen Ausdauer und Transformation.
These Renaissance artists of Venetian heritage.
Diese sensiblen Vertreter des venezianischen Erbes waren geradezu besessen vom menschlichen Körper und seiner Anatomie. Marina verfolgt das weiter, mit dem Unterschied, dass für sie der Körper selbst zur Leinwand wird, als Material und Werkzeug. Das ist radikal, und es war radikal, als sie diese Idee erstmals präsentierte. In der zeitgenössischen Kunst ist Marina ein absoluter Rockstar. Die Werkzeuge, wie Marina Abramović ihre begehbaren und berührbaren Installationen nennt, wirken auf den ersten Blick esoterisch, entfalten jedoch einen intensiven Sog, wie das unendlich gleichmäßige Ticken der Metronome oder das sanfte Gestreicheltwerden als zärtliche Geste der Fürsorge. Im Unterschied zu ihren anderen Ausstellungen, die vor allem ihre eigenen Performances dokumentieren, fordert sie hier das Publikum auf, selbst aktiv zu werden. So werden ihre Kunstwerke, gerade auch in der Gegenüberstellung mit den Motiven der Renaissance, zum Katalysator eines neuen Sehens, als Veränderung und Neuverortung.
Maxi Bröcking sah Transforming Energy von Marina Abramović. Die Ausstellung läuft noch bis Mitte Oktober in der Galerie Accademia in Venedig. Zu einer ganz anderen Art der Neuverordnung kommt es in Hollywood. Dort sollten eigentlich zwei große Studios miteinander verschmelzen. Das Urgestein Warner Brothers mit Paramount. Dann aber haben 12 US-Bundesstaaten gegen die geplante Übernahme geklagt, was jetzt zur Folge hat, dass der Riesendeal vorerst auf Eis gelegt wird. Mehr dazu von Christian Berndt.
Als gewaltigen Rückschlag haben amerikanische Medien die kürzliche Entscheidung einer US-Bundesrichterin bezeichnet, die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount Skydance vorläufig zu stoppen. Gegen die Fusion hatten 12 US-Bundesstaaten geklagt, weil sie in dem geplanten Medienkonglomerat eine Wettbewerbsgefährdung sehen. Die Richterin stoppte die Fusion für zunächst 2 Wochen, weil die Bundesstaaten ernsthafte Fragen aufgeworfen hätten.
Es ist so, dass die USA nicht unbedingt was gegen große Fusionen hat, auch wenn die als Wettbewerbsverzerrer gesehen werden könnten.
Der Filmexperte vom Hollywood Reporter Scott Roxborough vermutet, dass auch in diesem Fall die Fusion am Ende genehmigt wird. Anfang August will das Gericht entscheiden, ob die Sperre während des laufenden Kartellverfahrens bestehen bleibt. Aber die Einwände der Bundesstaaten findet Roxborough stichhaltig.
Im Kinobereich, die sind 2 große Studios, Paramount und Warner Brothers, zusammen haben die schon eine starke Marktposition. Im Kabelfernsehen ist es vielleicht noch stärker, weil die sind die stärksten Kabelfernsehanbieter in Amerika. Und zusammengelegt könnte man behaupten, dass die zu groß sind. Paramount argumentiert dagegen, dass Kabelfernsehen schwächelt. Man braucht eine viel größere Firma, um gegenüber den Streamern Netflix und Amazon sich zu behaupten.
Kritiker halten dagegen, dass es nach der Fusion weniger Wettbewerb geben und damit das Fernsehen weiter geschwächt werde. Dazu kommt die politische Dimension. Paramount-Chef David Ellison steht Trump nahe und zu Warner gehört der Nachrichtensender CNN. Ellison könnte CNN nach der Übernahme auf eine Trump-freundlichere Linie bringen, so wie er es bei der Übernahme des Senders CBS gemacht hat. Wohl auch deshalb klagen fast ausschließlich demokratisch regierte Bundesstaaten gegen die Fusion. Das republikanisch geführte Justizministerium dagegen hat den Deal längst durchgewunken, ganz ohne Auflagen. Anders die Europäische Kommission. Sie hat bei den Europageschäften von Paramount und Warner ein Wort mitzureden. Sie hat die Fusion jetzt genehmigt, allerdings mit Auflagen.
Das hat mich überhaupt nicht überrascht, obwohl im Kinobereich jetzt eine größere Studio entstehen wird. In Europa ist es nicht, ja, auf Sicht der Kommission wettbewerbsverzerrend. Das eher größere Problem liegt im Kabelfernsehenbereich oder im Streamingbereich, aber das ist für die EU nicht wirklich von Bedeutung.
Anders sieht es in Großbritannien aus. Dort ist Paramount deutlich stärker im Fernsehmarkt vertreten. Die britische Regierung prüft ein Veto gegen die Fusion. Auch in Polen wächst die Sorge. Der Filmjournalist Daniel Okleszynski geht noch weiter. Er sieht in der Fusion eine Bedrohung für Polens Demokratie. Der liberale Fernsehsender TVN würde mit der Fusion zu Paramount Skydance gehören und damit möglicherweise seine politische Unabhängigkeit verlieren. Die frühere nationalkonservative Regierung wollte TVN die Lizenz entziehen, aber Drohungen der damaligen US-Regierung unter Trumps Vorgänger Biden verhinderten die Pläne. Die Entscheidung der EU-Kommission, die Fusion zu genehmigen, gefährde eine der wichtigsten liberalen Stimmen Polens, so Okleszynski.
So I'm very interested what the Polish government will do about that.
Er ist sehr gespannt, was die polnische Regierung tun wird. Die rechte Opposition feiert die mögliche Fusion bereits. Vor 2 Jahren verabschiedete die liberale Regierung Tusk eine Verordnung, die Rundfunkunternehmen vor feindlichen Übernahmen schützt. Das wäre jetzt eigentlich der Fall, findet Okleszynski. In Deutschland sind durch die geplante Fusion erstmal keine politischen Folgen zu befürchten, aber für die Kinos könnte sie Auswirkungen haben. Die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg.
Dieser Zusammenschluss muss beinhalten, dass auch weiterhin die Titel, die Warner bis jetzt rausgebracht haben, dass sie wirklich Kinotitel sind und dass Warner auch weiterhin einer der größten finanziellen und Koproduktionspartner von deutschen großen Kinofilmen sind.
Und die Kinos könnten durch den neu entstehenden Medienkonzern noch erpressbarer werden, etwa was die Kinofenster betrifft.
Bestimmte Auflagen hätte die EU mit Sicherheit geben können. Sie hat es jetzt nicht getan, was wir schade finden.
Die einzige Auflage der EU-Kommission ist, der Konzern müsste die Vertriebsgemeinschaft mit Universal Pictures in Europa auflösen. Aber dieser Tropfen auf dem heißen Stein wird die Sorgen in Europa vor der Fusion kaum zerstreuen.
Christian Bernd fasste den aktuellen Stand der geplanten Übernahme von Warner Brothers durch Paramount zusammen. Am morgigen Sonntag berät das UNESCO-Welterbekomitee im südkoreanischen Busan über neue Einträge auf der Liste der Kultur- und Naturerbestätten. Aus Deutschland bewirbt sich die Waldsiedlung in Berlin-Zehlendorf um den Titel. Dabei geht es in diesem Fall nicht um einen eigenständigen Eintrag, sondern um die Erweiterung der bereits bestehenden Welterbestätte Siedlungen der Berliner Moderne. 6 Stück sind das bisher. Schon Montag früh könnte es Klarheit geben. Luise Sammann hat sich vor Ort umgehört.
Es gibt nicht viele Gegenden in Berlin, an denen sich alle einfach wohlzufühlen scheinen. Die Waldsiedlung im Bezirk Zehlendorf ist so ein Ort. Egal ob jung oder alt, von den Menschen, die hier an einem sonnigen Nachmittag durch die sanft gebogenen Straßen schlendern, hört man nur Positives.
Also es ist wunderbar, auch die Nachbarschaft, alles. Und wir haben ja hier alles, Wasser, die Ladenstraße, Verbindungen überall.
Also hier kennt jeder jeden und wenn man Hilfe braucht, dann kriegt man die auch.
Ich finde es sehr entspannt hier eigentlich, ja.
Dabei sind es nicht nur die rund 4000 Bewohnerinnen und Bewohner oder die vielen Birken und Blumen in den Vorgärten, die die besondere Atmosphäre der Waldsiedlung ausmachen. Vor allem ist es die Architektur der 100 Jahre alten Flachdachhäuschen. Und natürlich ihre Farben, die dem Ensemble schon früh den zunächst abfällig gemeinten Spitznamen Papageiensiedlung einbrachten. Heute nutzen die Anwohnenden ihn vor allem liebevoll. Katja Ruf etwa lebt seit gut 40 Jahren in der Nachbarschaft. Jeden Tag, so erzählt sie, erfreut sie sich an den bunten Fassaden, Fenstern und Türen, die sie umgeben.
Ja, das ist wunderbar. Das tut einfach gut. Dieses warme, dunkle Rot und das Grün und die Türen rot abgesetzt oben. Das muss genau der Farbton sein.
So nämlich wies sich der Architekt Bruno Taut vor gut 100 Jahren im Auftrag der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft GEHAG ausgedacht hat. Blau wie der Himmel, weiß und gelb wie die Sonne, grün wie die Kiefern und rostrot wie ein Sonnenuntergang sollte die Siedlung sein. Denn, so der später von den Nazis verfolgte und schließlich ausgebürgerte Architekt, wir müssen die Farben als absolut gleichberechtigt neben der Form anerkennen. Christoph Rauhut, Direktor des Berliner Landesdenkmalamts, hat sich intensiv mit den Farbkonzepten Bruno Tauts beschäftigt.
Also für ihn ist Farbe wirklich auch ein Gestaltungsmittel, um zu verhindern, dass die Architektur, dass der Städtebau monoton wird. Das sieht man in der Waldsiedlung Zehlendorf besonders gut. Es gibt auch eine Originalfarbkarte noch aus dieser Zeit, die natürlich ganz wichtig ist, ein ganz tolles Zeugnis. Deshalb ist es auch gelungen, in den letzten Jahrzehnten letztlich auch diese Farbigkeit in der Siedlung wieder herauszuarbeiten. Und das zeigt sich sowohl bei schlechten als auch bei gutem Wetter immer anders, aber es zeigt sich immer.
Das liegt auch und vor allem daran, dass die Waldsiedlung seit 1992 unter Denkmalschutz steht. Eigentümer, die ihre Fassade streichen, Fenster oder Türen auswechseln wollen, müssen sich dabei an die Vorgaben Tautz halten. Auch Anwohnerin Katja Ruf und ihr Mann Cornelius mussten genau planen, als sie einen Wintergarten anbauen ließen.
Der Wintergarten ging nur deswegen, weil die Tautzsche Linienführung hier gemacht worden ist. Und zwar unten in den Türen, so bum bum bum, dann dürfen wir das machen. Dann ist es denkmalgerecht.
Es gab Nachbarn, die mussten auch die Fenster wieder rausnehmen, weil sie nicht den Vorschriften entsprachen.
Bauliche und auch finanzielle Umstände, die nun zumindest symbolisch belohnt werden könnten. Dieser Tage entscheidet das UNESCO-Komitee, ob die Waldsiedlung auf die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wird. Denkmalschützer Christoph Rauhut ist guter Hoffnung.
Wir haben schon in Berlin die Welterbestätte Siedlungen der Berliner Moderne, die ja letztlich dafür stehen, dass es klappen kann, Wohnungsbau gemeinnützig, aber auch mit hoher Qualität zu errichten, zu vertretbaren Kosten. Und ich glaube, das ist immer noch ein sehr aktuelles Versprechen. Und deshalb ist es auch richtig, dass man sich diesen Siedlungen zuwendet und auch über deren Qualitäten, über deren Hintergründe immer weiter forscht. Und das ist das, was wir jetzt mit dieser möglichen Auszeichnung als UNESCO-Welterbe auch für die Waldsiedlung letztlich betonen, dass wir damit auch wirklich etwas geschaffen haben, was über Berlin hinaus gesehen worden ist und heute ja auch noch gesehen wird.
Ob das Welterbekomitee das ebenso sieht, wird sich zeigen. Nicht alle Anwohner drücken die Daumen. Einige befürchten auch weiter steigende Preise oder gar Touristenströme. Katja Ruf bleibt gelassen. Auszeichnung hin oder her, sie weiß ihren Wohnort zu schätzen.
Also es ist einfach ein ganz großes Glück, hier in der schönsten Siedlung zu leben, in einer Nachbarschaft, für die wir natürlich auch viel tun. Das ist wirklich was Besonderes. Ne?
Die Berliner Waldsiedlung könnte in die Welterbeliste der UNESCO aufgelistet werden. Luise Sammann war das. Zum Tod der Übersetzerin Marie de Rachewils, Tochter des amerikanischen Dichters Ezra Pound, gibt es jetzt mehr in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Geboren wurde sie Anfang Juli 1925 als uneheliche Tochter der Violinistin Maria Roach und des amerikanischen Dichters Ezra Pound. Als Pflegekind einer Südtiroler Bauernfamilie wurde sie großgezogen, sprach Deutsch mit Südtiroler Akzent, lernte Englisch, Französisch, Italienisch in Florenz und war als Übersetzerin tätig. Sie übertrug auch die berühmten Cantos ihres Vaters ins Italienische. Weil sie nach dem Krieg den Ägyptologen Boris de Rachewils heiratete, hieß sie fortan Mary de Rachewils. Die Übersetzerin ist im Alter von 101 Jahren auf ihrem Sitz der Brunnenburg bei Meran in Südtirol gestorben. Mary de Rachewils setzte sich auch für die Rehabilitierung ihres Vaters ein, der wegen seiner antisemitischen und profaschistischen, Mussolini-freundlichen Haltung bis heute für die italienischen Neofaschisten, der Casa Pound, eine Bezugsgröße und Namensgeber ist. Mary de Rachewils wird im Grab der Eltern in Venedig ihre letzte Ruhestätte finden.
Bei der Beerdigung hat sie gesagt, and that's my place, and that's yours. Pounds Viertel war hier, Dorso Duro. Es gibt eine kleine Venice Pound Tour. Ich fange hier an und mache die Tour so, wie ich sie als Kind erlebt habe, aber auch, wie es in den Cantos steht. Die Cantos ist genau wie Venedig. In Venedig verliert man sich auch oft, nicht?
Mary de Rachewils ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Eine buddhistische Klosteranlage im Süden Thailands, eine buddhistische Stätte im indischen Sarnath. Sie zählen seit heute zum UNESCO-Welterbe. Zu den Neuaufnahmen gehören auch die Felsmoscheen und heiligen Stätten im kasachischen Magyarstu. Das teilte die deutsche UNESCO-Kommission heute mit dem südkoreanischen Busan. Da fiel die Entscheidung, 11 neue Stätten in die Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt aufzunehmen. Das UNESCO-Welterbe-Komitee tagt noch bis Mittwoch und dann wird vielleicht auch die Papageiensiedlung, die sogenannte Waldsiedlung in Berlin-Zehlendorf, aufgenommen werden.
Michael Köhler war das. Die Brände in Frankreich und in Spanien sind ein Thema in den Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten, wie auch die weiteren Diskussionen nach der Kabinettsumbildung. Hier am Mikrofon war Antje Eyroggen.